richtig, Sie haben das vollkommen zu Recht gesagt, gibt es auch Zusammenarbeiten mit Ländern, die möglicherweise keine lupenreinen Demokratien sind.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast, ja, wen eigentlich? Am liebsten würde ich sagen, James Bond 007 ist zu Gast, aber das stimmt nur so halb oder so ein bisschen. Ich habe zu Gast Isabel Kalbitzer vom Bundesnachrichtendienst vom BND. Der BND ist unser Auslandsgeheimdienst und ja, der BND ist der erste Geheimdienst hier im Podcast. Und ja, irgendwie lustigerweise, heute versuchen wir mal, dass möglichst nicht so viel geheim bleibt, sondern wir gucken mal, was die Frau Kalbitzer so zu erzählen hat und ob sie uns hinter die Kulissen des Bundesnachrichtendienstes schauen lässt. Wie funktioniert der Geheimdienst? Wie arbeitet er? Wie funktioniert das eigentlich, wenn man so Leute abhört? Wen darf man eigentlich abhören als Nachrichtendienst oder als deutscher Nachrichtendienst? Wie wird der Bundesnachrichtendienst kontrolliert? Wie wird er budgetiert? All diese Themen versucht Frau Kalbitzer zu erläutern und ja, tatsächlich hat sie uns hier und da mal ein bisschen genauer drauf schauen lassen. Spannend übrigens auch, wie international die Geheimdienste zusammenarbeiten. Da gibt es ja viele schillernde Namen, die ihr alle schon mal gehört habt. Wie ist das eigentlich? Wen darf man abhören und wen darf man nicht abhören? Auch innerhalb dieser Konstellationen international. Lauter spannende Themen und ich denke, da werdet ihr eine ganze Menge Neues erfahren. Hört rein! Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute hier aus der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Ja, BND, habt ihr schon mal gehört. Und ich begrüße am anderen Mikrofon heute die Frau Kalbitzer. Frau Kalbitzer, herzlich willkommen. Sie sind Pressesprecherin des Bundesnachrichtendienstes, richtig?
Richtig.
Ja, und ich freue mich, dass wir uns heute hier austauschen können. Der erste Nachrichtendienst sozusagen im Macht-was-Podcast. Und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Aber erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielleicht mögen Sie einfach nur so mal in 2-3 Sätzen zu sich persönlich nochmal was sagen. Warum sind gerade Sie diejenige, die jetzt hier für den BND vor meinem bzw. unserem Mikrofon spricht? Und warum machen Sie das?
Ja, zunächst mal vielen Dank. Wir fühlen uns ja sehr geehrt, dass wir der erste Nachrichtendienst sein dürfen, die in dem Podcast auftauchen. Zu meiner Person, ja, ich bin Isabel Kalbitzer, die Pressesprecherin des Bundesnachrichtendienstes. Genau deswegen bin ich auch hier, weil ich in dem Bereich arbeite, der eben zuständig ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ja beim BND auch ein großes Besucherzentrum, wo wir vielleicht nachher noch kurz drauf kommen. Auf jeden Fall haben wir einen Bereich, der sich mit der Kommunikation nach außen beschäftigt. Und deswegen sind wir auch sehr froh und nutzen die Gelegenheit, wenn wir Anfragen haben dazu, was der Bundesnachrichtendienst eigentlich ist und macht. Denn wir haben auch festgestellt, dass das ganz, ganz viele Menschen eigentlich überhaupt gar nicht wissen. Ja, deswegen sitze ich hier.
Ja, und ich habe ja so die eine oder andere Frage zu dem, was Sie so machen hier beim BND. Eine grobe Idee habe ich natürlich, was ich jetzt schon festgestellt habe, als wir vorhin durchs Besucherzentrum gegangen sind. Es ist nicht der, ich glaube, MI5 heißt, wo James Bond unterwegs ist, sondern ist schon, Sie sind schon so ein Tick anders aufgestellt und so viele James Bonds laufen hier nicht durch Haus, oder?
Ja, Sie waren ja nicht bei uns drin im Gebäude.
Stimmt, ich durfte außer, nur.
Das Pendant wäre aber der MI6, um es nochmal zu
erwähnen. Ah, okay, da erwähnen. Schon der erste Fachfehler auf meiner Seite. Ja, MI6 und James Bond gibt's hier nicht. Aber was sie mit den Kollegen aus dem Film verbindet, ist ja schon der sozusagen die Aufklärung nach außen, um es mal so zu formulieren. Mögen Sie kurz sagen, wenn jetzt so die erste Besuchergruppe vor Ihnen steht, typischerweise, und fragt, was macht der BND, wie würden Sie da die Aufgabenstellung beschreiben?
Also, Sie haben schon vollkommen recht, bei den meisten Besuchergruppen, die wir empfangen, fällt zwangsläufig irgendwann das Wort James Bond. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil Auslandsnachrichtendienst oder Geheimdienst, wie manche vielleicht denken oder sagen. Und diese Vorstellung muss man natürlich aufgreifen. Und wir sind ja auch froh, dann mal zu gucken, wo gibt es tatsächlich Teile im BND, die sich in James-Bond-Filmen wiederfinden und wo eben nicht. Und das ist der ganz überwiegende Teil. Der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsnachrichtendienst Deutschlands, der einzige. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir haben nur diesen einen Auslandsnachrichtendienst. Was heißt das genau? Das heißt, der Bundesnachrichtendienst ist dafür zuständig, Informationen zu sammeln für die Bundesregierung, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind, über das Ausland. Diese Informationen zu sammeln, sie auszuwerten, zu analysieren und dann der Bundesregierung vorzulegen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht total langweilig, aber nee, nicht mehr und nicht weniger machen wir.
Ja, ja, stimmt. Also ist jetzt nichts explodiert, während Sie das geschildert haben. Wichtiger Punkt dabei vielleicht, Sie sagen Auslandsnachrichtendienst und der einzige, aber es gibt ja noch mehr Dienste sozusagen in Deutschland. Mögen Sie da kurz mal einen Überblick geben und sagen, wo sich der BND dort einordnet?
Ja, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Dazu muss man so ein bisschen die Sicherheitsarchitektur Deutschlands verstehen. Wir unterscheiden ja zwischen den Polizeibehörden und den Strafverfolgungsbehörden auf der einen Seite und den Nachrichtendiensten auf der anderen Seite. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und zu wissen, dass es aus unserer Geschichte begründet her bei der Konstruktion sozusagen der Sicherheitsarchitektur Deutschlands wichtig war, hier zu trennen zwischen den Diensten und den Exekutivbehörden. Und was gibt es für Nachrichtendienste? Es gibt eben neben dem Auslandsnachrichtendienst BND den Inlandsnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und nicht zu vergessen natürlich auch jedes Bundesland hat Landesämter für Verfassungsschutz. Und darüber hinaus gibt es dann noch das BAMAT oder besser bekannt vielleicht als MAD, das ist der militärische Abschirmdienst, sozusagen der Verfassungsschutz für die Bundeswehr.
Und die drei unterscheiden sich dann an welchen Punkten konkret?
Also es liegt ja schon in unserem Namen. Der Bundesnachrichtendienst sammelt eben die Informationen über das Ausland.
Ja.
Und der Verfassungsschutz ist für Bestrebungen innerhalb Deutschlands zuständig. Das heißt, er beobachtet Rechtsextremismus, Linksextremismus oder auch islamistischen Terrorismus, ist für Spionageabwehr zuständig. All das, was die Sicherheit Deutschlands im Land betrifft, dafür ist der Verfassungsschutz zuständig als Nachrichtendienst.
Ja.
Und der BND eben für das, was im Ausland stattfindet.
Ja, und der MAD, das sind dann die sich sozusagen innerhalb der Bundeswehr um diese Themen kümmern.
Genau, der MAD ist für die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten innerhalb der Kasernen praktisch zuständig. Also das wissen viele auch nicht, dass der BND nämlich auch der militärische Nachrichtendienst ist. Das heißt, wenn unsere Soldatinnen und Soldaten im Ausland im Einsatz sind, sei es in Afghanistan oder in Mali, alles, was außerhalb der Kaserne stattfindet, da für die Sicherheit zu sorgen und Informationen zu sammeln, dafür ist der Bundesnachrichtendienst zuständig.
Okay, das ist spannend. Das bringt mich aber auch direkt auf die nächste Frage. Vielleicht können wir mal kurz auf die Struktur und Organisation des Bundesnachrichtendienstes eingehen. Was ich so in meiner Erstrecherche gesehen habe, war, dass sie natürlich diese militärischen Themen auf dem Zettel haben, wie man so schön sagt. Sie schauen aber auch auf Themen wie Wirtschaft, Wirtschaftsspionage, wirtschaftliche Entwicklung und natürlich der gesamte Bereich der Politik. Ist das richtig? Und wie würden Sie das so einordnen in Ihre Organisation?
Also die Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes, ich habe ja diesen abstrakten Satz da geschildert, was unser Auftrag ist, sozusagen wird spezialisiert oder spezifiziert im sogenannten Auftragsprofil der Bundesregierung. Das heißt, das ist sozusagen das Hausaufgabenheft für den BND. Die Bundesregierung sagt, BND, wir wollen von dir dieses und jenes wissen. Das interessiert uns. Dieses Land ist wichtig und jenes Thema ist wichtig. Und daran spiegelt sich so ein bisschen auch sozusagen die Struktur und der Aufbau des Bundesnachrichtendienstes. Wir haben insgesamt 11 Abteilungen. Viele Abteilungen davon beschäftigen sich mit administrativen und internen Dingen. Aber wir haben eben auch Abteilungen, die sich mit Terrorismus beschäftigen, die sich beschäftigen mit bestimmten Ländern und Regionen, die wir uns angucken. Cyberabwehr ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Daran kann man so ein bisschen das ablesen und so ist das im Grunde aufgeteilt.
Ja, könnte man sagen, dass jegliches Thema, was in irgendeiner Form ein Gefahrenpotenzial für Deutschland außerhalb Deutschlands hat, in den Zuständigkeitsbereich des Bundesnachrichtendienstes fällt, beziehungsweise die zugehörige Informationsbeschaffung dann da in ihrem Zuständigkeitsbereich ist?
Also Gefahr ist jetzt ja ein sehr abstraktes Wort. Ja. Soweit würde ich es nicht fassen. Also wir sind für alle Themen zuständig, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Das heißt, das kann schon von Waffenhandel bis zu Drogenhandel, Proliferation, darunter versteht man den Handel von Massenvernichtungswaffen, Terrorismusabwehr, natürlich aber auch politische, strategische, militärische und wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern. Ja. Aber wir gucken uns jetzt nicht jede einzelne Gefahr sozusagen, das kann ja auch noch ganz andere Bereiche betreffen.
Ja.
Aber unsere Überschrift sozusagen ist die Außen- und Sicherheitspolitik.
Ja, ja. Das heißt im Prinzip, Sie haben ja gesagt, irgendwie das, die Aufgabenstellung erfolgt durch die Bundesregierung, in dem wahrscheinlich das Bundeskanzleramt, die dann sagen, Mensch, wir hätten gerne, dass ihr euch um dieses oder jenes Land, um dieses oder jenes Thema kümmert, bringt uns noch mal hierzu oder dazu Informationen. Wenn man das mal ganz, ganz praktisch sich anschaut, es gibt dann einen Termin, wahrscheinlich im Bundeskanzleramt, und da sitzen dann entweder Frau Merkel oder die von ihr bevollmächtigten Personen und die sagen dann ihren Kollegen so, wir haben uns jetzt überlegt, weiß ich nicht, irgendwie Tansania, Kenia, Mongolei, Russland, welches Land auch immer, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Könnt ihr bitte mal schauen, ob da eine Gefahr erwächst oder wie ist das konkret?
Also erstmal muss man vielleicht nochmal betonen, das Bundeskanzleramt ist die Dienst- und Fachaufsicht des Bundesnachrichtendienstes. Das ist wichtig zu wissen. Aber sie sind nicht der alleinige Auftraggeber. Ich hatte ja gesagt, die Bundesregierung, das heißt die Informationen, die der Dienst sammelt, die fließen nicht nur ins Bundeskanzleramt, sondern die gehen auch in viele andere wichtige Ministerien. Beispielsweise natürlich das Auswärtige Amt oder auch das Verteidigungsministerium, Innenministerium und so weiter. Also all das sind quasi unsere Kunden und Abnehmer.
Ja, ja.
Und auf Ihre Frage, was da so interessiert, das läuft auf ganz unterschiedlicher Ebene und in ganz unterschiedlichen Arten praktisch ab. Also wir erarbeiten pro Monat mehr als 400 Berichte.
Okay. Ja,
also es gibt unglaublich viele unterschiedliche Berichtsformen, von der langen Analyse zu einem bestimmten Thema bis hin zu einer tagesaktuellen Meldung. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einzelne Fachbriefings und wir haben eine regelmäßige Sitzung im Bundeskanzleramt, wo die Dienste regelmäßig der Regierung Auskunft geben über die Sicherheitslage.
Ja, ja. Und Sicherheitslage heißt dann zum Beispiel in Land X, weiß ich nicht, steht eine Hungersnot bevor und deshalb ist dort mit Flüchtlingsströmen zu rechnen, oder in Land Y stehen Wahlen an, da könnte es ein bisschen ruckelig werden, könnte man das so beschreiben?
Beispielsweise, ja. Und natürlich alle Krisenherde, die es so gibt auf der Welt, besonders natürlich auch die Länder, wo die Bundeswehr im Einsatz ist. Ja. Aber in erster Linie sind das natürlich die Länder, die, sagen wir mal so, wo bestimmte krisenhafte Entwicklungen oder gar Krieg selbst tatsächlich stattfindet, wo Umbrüche stattfinden, große Staaten, große Regionen, Deutschland ist ja nicht allein glückselig hier auf der Welt, sondern ist eingebunden in die internationale Politik. Und da muss sich natürlich die Regierung irgendwie zu verhalten und braucht dafür bestimmte Informationen.
Ja, was vielleicht für die Hörer so ein bisschen abstrakt ist, wenn man sagt, so, das ist so die Außen- und Sicherheitspolitik, die dort sozusagen mit Informationen mit Informationen beliefert wird. Vielleicht sagt sich so der eine oder andere durchschnittliche Hörer, Mensch, wenn da irgendwo in Asien oder irgendwo in Afrika, wenn da irgendwie eine Sicherheitsthematik auftritt, was haben wir damit eigentlich zu tun? Also können Sie sagen, vielleicht an einem Beispiel, vielleicht auch an einem theoretischen Beispiel, bestimmte Sicherheitslagen weltweit haben diesen oder jenen Impact auf das Leben in Deutschland. Damit der Hörer mal, warum müssen wir eigentlich jemanden wissen, der im südlichen Afrika für uns Informationen beschafft? Weil eigentlich ist uns doch egal, was da passiert.
Ja, fangen wir vielleicht mal an, das am Beispiel des internationalen Terrorismus zu erklären.
Ja.
Denn natürlich ist es da für Deutschland wichtig zu wissen, was in Syrien stattfindet.
Ja.
Beispielsweise. In den vergangenen Jahren war der IS eine große, große Bedrohung, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und praktisch die ganze Welt. Er macht jetzt zwar nicht mehr so die Schlagzeilen, aber auch hier müssen die Sicherheitsbehörden natürlich weiterhin gucken, wie sich diese Strukturen entwickeln. Und es ist klar, das weiß ja auch jeder, dass es diese Zellen nicht nur in Deutschland und Europa gibt, sondern weltweit. Und dann ist es Aufgabe eines Nachrichtendienstes zu schauen, wie sich diese Strukturen in den Ländern dort entwickeln, wie sie aufgestellt sind, wie sie bewaffnet sind, welche Personen dort aktiv sind, welche Netzwerke. Wir leben in einer globalen Welt, die immer vernetzter ist. Grenzen sind offen, was ja auch gut ist. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie die Sicherheitslage in bestimmten Ländern ist und welche Gefahrenpotenziale von dort ausgehen. Das andere Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, nehmen wir mal den ganzen Kontinent Afrika. Selbstverständlich ist es nicht ohne Auswirkung, was dort passiert.
Ja.
Neben dem internationalen Terrorismus sind natürlich auch Themen wie Migration, illegale Migration, ein wichtiges Thema für Deutschland. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, ob sich neue Krisenherde entwickeln und wie mögliche Netzwerke hier funktionieren. Das heißt, besteht eine Gefahr, dass eine Bevölkerungsgruppe nicht mehr leben kann in bestimmten Regionen und sozusagen sich hier ein neuer Krisenherd entwickelt. Wir gucken uns an, welche Schleuserrouten dahinter stecken, welche Wege gegangen werden und geben diese Informationen dann an die politischen Entscheidungsträger weiter.
Ja, ja. Okay, das heißt, im Prinzip ist sowas wie Terroristen, die, weiß ich nicht, in Syrien ausgebildet wurden, die kommen vielleicht nach Deutschland und verbreiten hier Terror. Da ist der Bundesnachrichtendienst dabei, zu helfen, dies schon im Vorhinein sozusagen mit zu verhindern, die großen Migrationsströme vielleicht ein Stück weit zu steuern. Dafür die notwendigen Informationen liefern Sie und Hintergründe?
Naja, also wir steuern natürlich keine Migrationsströme und wir treffen auch keine politischen Entscheidungen, aber der Bundesnachrichtendienst ist eben dafür da, die Bundesregierung möglichst gut in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen. Und da ist nun das Allerwichtigste erstmal die Information.
Ja, ja.
Und natürlich nochmal, um auf das Beispiel Terrorismus zurückzukommen, wir sind ja auch nicht alleine, sondern der Bundesnachrichtendienst arbeitet zusammen mit vielen, vielen anderen Sicherheitsbehörden. Und nehmen wir eben dieses Beispiel mal, wenn wir jetzt Informationen hätten über ein Netzwerk in Syrien oder wo auch immer da in der Region, dann würden wir natürlich diese Informationen weitergeben an andere Sicherheitsbehörden, die dann hier für die Sicherheit sozusagen innerhalb Deutschlands zuständig sind.
Ja, ja. Okay. Vielleicht noch kurz zum, bevor wir da auf die Zusammenarbeit mit den anderen Behörden kommen. Wenn ich jetzt, Thema Wirtschaftsspionage ist ja immer wieder ein großes, gerade über viele Jahre war Asien da, ein bestimmtes Land in Asien, immer wieder bezichtigt, dass da dann die Technologien aus Deutschland geholt werden und dann dort verwendet werden. wenn ich jetzt, ich sage mal so beispielhaft, ich bin ein großer Industriekonzern wie so ein Siemens beispielsweise und ich habe Angst, dass meine Technologieabteilung ausspioniert wird. Ist dann der Weg so, dass die sagen, also die hätten gern, dass da mal einer drauf guckt, der Ahnung davon hat, dass die dann über die politischen Entscheider gehen, diese wiederum bitten, sich das Thema mal anzuschauen und die dann wiederum bei ihnen aufschlagen und sagen, Mensch, weiß ich nicht, Technologiespionage im Bereich der Chipherstellung oder so ist ein großes Thema. Könnt ihr mal schauen, wer da draußen sich da eigentlich mit beschäftigt oder?
Also da in diesem Feld ist der BND nicht der allererste Ansprechpartner.
Ja.
Was das Thema Wirtschaftsspionage angeht, ist es eher das Bundesamt für Verfassungsschutz, was sich darum kümmert. Wir kommen dann ins Spiel, wenn es um staatliche Spionage geht.
Ja.
Das heißt, der Bundesnachrichtendienst guckt sich an, welche staatlichen oder teilweise sind es auch nur halbstaatlichen Akteure könnten hinter einem möglichen Angriff stehen.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass wir der erste Ansprechpartner wären, um hier zu beraten. Da gibt es auch andere Behörden, die eher eben für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur beispielsweise zuständig sind oder die eben konkret tatsächlich Unternehmen beraten, wie sie sich da besser aufstellen können. Also wir schauen uns eher an, von wo kommen die Akteure, welche Gruppen gibt es da, welche Angriffsstrukturen gibt es, und worauf muss man sich da einstellen? Aber das ist weniger jetzt im Wirtschaftsbereich, sondern eher die staatlichen.
Ja, ja, das heißt, wenn politische oder staatliche Entscheidungsträger dahinter stecken oder vermutet
oder Staaten,
wird das,
ja.
Dann ist das ihr Aufgabenbereich.
Ja.
Dann gucken, Sie, gucken Sie da genau drauf. Und die Zusammenarbeit dann, also Sie sehen dann, weiß ich nicht, irgendwie Thema XY, das wird heiß und da könnte, meinetwegen hat sich jetzt jemand in Syrien entschlossen, Deutschland als Anschlagsziel oder weiß nicht, deutsche Städte als Anschlagsziel sind da auserkoren. Wie ist dann der Weg? Sie haben die Information, wie und an wen geben Sie sowas dann weiter?
Ja, also wenn tatsächlich hier ein konkreter Hinweis vorliegen würde zu einer konkret möglicherweise bevorstehenden Tat, dann geben wir das selbstverständlich sofort an die Polizeibehörden weiter.
Ja.
Es gibt ja auch gerade im Terrorismusbereich ein Gremium, das sogenannte gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo regelmäßig die Polizeibehörden gemeinsam mit den Diensten und dem Generalbundesanwalt zusammensitzen, um sich über terroristische Entwicklungen auszutauschen. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr kurze, direkte Wege, um alle Behörden da auf den aktuellen Stand zu bringen, zu bestimmten Gefährdern oder Gefährdungslagen, zu Netzwerken. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie akut die Situation ist. Aber wenn es jetzt wirklich etwas ganz Konkretes gibt, dann ist diese so Information sowieso eher dann weg von den Diensten hin zu den Polizeibehörden.
Ja, ja.
Also in dem Fall dann das BKA.
Ja, okay. Das heißt, da gibt es dann auch, wie Sie sagen, direkte Drähte. Und habe ich das richtig verstanden, dass bei akuten Themen wird sofort die Information weitergegeben, aber parallel läuft ein permanenter Informationsaustausch zwischen den Behörden. Das heißt, auch so ein, ich sag mal, Hamburger Polizeipräsident hat grob eine Idee davon, wann er in Hamburg gegebenenfalls Terroristen aus Syrien zu erwarten hat. Ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert.
Aber. Ja, aber dazu muss man wissen, wir würden jetzt nicht direkt dann mit dem Hamburger Polizeipräsidenten reden, nicht weil wir irgendwas gegen ihn haben, sondern die Wege sind dann eher so, dass innerhalb der Architektur sozusagen würde dann der Hamburger Polizeipräsident mit dem BKA und das BKA mit dem BFV und wir mit dem BFV oder direkt mit dem BKA.
Ja.
Also das ist dann eher so, dass auf Bundesebene die Bundesbehörden kommunizieren und die Bundesbehörde dann auf Polizeiebene mit den Ländern.
Ja, ja. Das heißt, den Hamburger Polizeipräsidenten, den ich auch schon mal hier im Podcast hatte, den würden Sie nur anrufen, wenn es eine akute Gefährdungslage gibt und in Hamburg auf dem Rathausplatz besteht irgendwie die Gefahr.
Nein, auch dann nicht. Also das würde eben sofort über die Polizei und dann hoffentlich sofort das BKA da weitergeben.
Okay, ja. Das ist halt, da sind wir in Deutschland auch sauber strukturiert aufgestellt, hat da jeder Beamte seine Aufgabe. Ja, aber ich höre raus, das ist jetzt aber wahrscheinlich auch gar kein Thema für hier, diese Zusammenarbeit zwischen Länder und Bundesbehörden. Damit müssen Sie sich ja Gott sei Dank dann nicht rumplagen, weil Sie haben ja die Ansprechpartner dann auf der Bundesebene. Aber gerade in der Terrorismusbekämpfung ist das ja auch in letzter Zeit immer wieder thematisiert worden, dass die Zusammenarbeit besser funktionieren könnte.
Ja, das ist schon ein absolut wichtiges Thema. Und es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland bislang gänzlich sozusagen davon gekommen sind. Wir hatten hier dramatische Anschläge. Ich erinnere nur gerade hier in Berlin, am Berliner Breitscheidplatz 2016. Und das hat ja aufgezeigt, dass es gerade in der Zusammenarbeit doch noch Verbesserungspotenzial gibt. Und das ist gemacht worden.
Ja.
Also die Strukturen, die da möglicherweise nicht so gut funktioniert haben, da ist das GTAZ, das hat es da zwar ja auch schon gegeben, aber da sind eben bestimmte strukturelle Veränderungen vorgenommen worden, damit man jetzt schneller und besser reagieren kann.
Ja, ja. Okay, das ist ja, Sicherheit ist ja wichtig und gut dann an der Stelle auch. Gibt es eigentlich von Ihrer Seite dann auch Input in Richtung der politischen Entscheidungsträger, dass Sie sagen, die Prozesse, Sie machen das ja jeden Tag, also Sie haben jeden Tag damit mit Informationsaustausch zu tun. Sie arbeiten dann über mehrere Schnittstellen ja auch mit anderen Behörden zusammen. Wenn Sie sehen, die Informationen, die Sie liefern, werden vielleicht entweder nicht so stark berücksichtigt, wie Sie es in Ihren Augen sollten, oder die Konsequenzen, die gezogen werden, sind vielleicht nicht die, die in Ihren Augen die richtigen sind. Geben Sie dann hier und da auch mal einen Hinweis, dass Sie sagen, Mensch, eigentlich würden wir doch lieber mit dem Polizeipräsidenten in Hamburg direkt sprechen?
Nein. Also der BND macht keine Politik.
Ja.
Es ist schon so, dass nicht immer nur bei uns Dinge abgefragt werden. Also um das vielleicht nochmal zu verstehen. Also natürlich ist es schon so, es gibt dieses Auftragsprofil, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und dann gibt es auch immer mal wieder den Wunsch von bestimmten Ministerien oder vom Bundeskanzleramt, dass Themen aufgearbeitet werden. Aber natürlich schauen wir auch von uns aus uns die Lage an. Und dann kann es durchaus sein, dass wir von uns aus sagen, hier ist ein Thema, das so wichtig ist, das müssen wir mal in einer umfassenden Analyse präsentieren.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass wir Politikberatung in dem Sinne machen, dass da bestimmte Entscheidungen kritisiert werden oder wir auf bestimmte Entscheidungen hinweisen.
Ja, ja.
Das ist die reine Informationsweitergabe.
Ja, und also ich würde jetzt mal behaupten, dass, wenn wir uns die politischen Entscheidungsträger angucken, gerade so wie die auch ja manchmal so die in den Ministerien durchwechseln, ohne denen da zu nahe treten zu wollen, aber manchmal fehlt ja vielleicht auch die Kompetenz, mit ihren Informationen auch wirklich was anfangen zu können. Und ja, ich sag mal jetzt, wir hatten gerade den Schritt nach der letzten Wahl, da ist der quasi Justizminister ins Außenministerium gewechselt und musste sich dann natürlich auch Kompetenz aufbauen. Schulen Sie die Leute dann auch? Oder wie funktioniert das?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ob wir Politiker, Minister schulen.
Ja, also dass sie schulen vielleicht ist vielleicht ein bisschen, aber dass sie Briefings kriegen.
Briefings eher, ja. Das ist durchaus so. Also wir hatten auch schon drüber gesprochen, das Bundeskanzleramt ist unsere Dienst- und Fachaufsicht. Wir arbeiten für die Bundesregierung. Und wenn die Bundeskanzlerin eine Dienstreise macht in eine bestimmte Region, dann lässt sie sich durchaus briefen von uns.
Ja, ja.
Ja. Also sozusagen als Vorbereitung, um einen aktuellen Stand zu bekommen, was in der entsprechenden Region oder in den Ländern los ist. Aber ich würde das jetzt nicht als Schulung begreifen, sondern Briefings ja, Informationen ja, Lageanalysen, aber keine Schulung.
Ja, ja. Und was würden Sie sagen, welche Priorität hat das, wenn man so sich die Themen anguckt? Ich habe vorhin gesehen, auf einer Tafel da im Besucherzentrum stand, glaube ich, dass viermal monatlich gibt es ich weiß gar nicht, Briefings im Bundeskanzleramt, da ist nicht jedes Mal Angela Merkel dabei wahrscheinlich, aber hat schon dann die Arbeit des BND im Kanzleramt eine sehr hohe Priorität?
Ja, also diese Lage, die Sie angesprochen haben, das ist die sogenannte ND-Lage, die nachrichtendienstliche Lage. Die findet regelmäßig statt. Und ich glaube, was man schon feststellen kann, ist, dass die Arbeit und die Analysen des Bundesnachrichtendienstes an Bedeutung zumindest nicht abgenommen haben.
Ja.
Also das muss ich jetzt mal so ein bisschen selbstbewusst hier sagen. Vor allen Dingen mit dem Umzug hier in die neue Zentrale mitten in Berlin hat eine Veränderung in der Wahrnehmung des Dienstes tatsächlich stattgefunden. Also wir stellen fest, dass mehr Berichte abgefragt werden. Ich habe in einem ganz anderen Kontext vor kurzem mal gelesen, dass angeblich die Bundeskanzlerin so viele Berichte des Bundesnachrichtendienstes liest wie niemals zuvor. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber wir stellen auf jeden Fall fest, wir werden viel, viel mehr wahrgenommen, als das beispielsweise noch zu der Zeit in Pullach war. Das wissen ja vielleicht viele auch nicht, dass lange Jahrzehnte war ja der Bundesnachrichtendienst gar nicht in Berlin, sondern südlich von München in Pullach. In einer Zentrale und waren weit weg von sämtlichen Ministerien und Regierungen und war einfach nicht so wahrnehmbar, wie er jetzt wahrnehmbar ist.
Ja.
Und das ist schon eine Veränderung.
Ja. Und hat sich Ihrer Meinung nach die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes und auch die Wahrnehmung des Dienstes auch dadurch verändert, dass Deutschland ja jetzt seit einigen Jahren ja auch verstärkt Auslandseinsätze mit der Bundeswehr sich an Auslandseinsätzen beteiligt. Afghanistan ist da ja ein großes Stichwort. Einfach hat damit die Bedeutung des BND zugenommen?
Also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall geändert. Ob das jetzt wirklich mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu tun hat, das bezweifle ich, weil, glaube ich, viele Menschen einfach gar nicht wissen, welche Rolle der Dienst da spielt.
Ja.
Aber die Wahrnehmung, je nachdem, wie weit man jetzt tatsächlich in der Geschichte zurückgreift, die Behörde in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren
ja
war eine komplett andere als der heutige Bundesnachrichtendienst.
Ja.
Sowohl von der Wahrnehmung von außen, aber auch von der Wahrnehmung oder dem Verständnis von innen, glaube
ja
ich. Ja. Also es war doch schon so, ich hatte es eben gesagt, deutlich abgeschotteter und so dieses Dienstleistungsverständnis, was wir jetzt haben, das war halt so gar nicht da. Man konnte sich auch gar nicht von außen beim Bundesnachrichtendienst bewerben.
Okay.
Es gab kein Besucherzentrum, ja, es gab Podcasts sowieso nicht. Also wir haben eine komplett andere Weltlage und damit sind die Anforderungen an den Dienst auch andere geworden. Das Aufgabenspektrum hat sich allein durch die ganze technologische Entwicklung natürlich unfassbar verändert.
Ja,
mit
ja
dem muss man Schritt halten. Und wir haben eine andere Medienlage, also ja eine komplett andere Weltlage, was natürlich auch was gemacht hat mit dem Dienst.
Ja, ja. Das heißt, die Welt rückt zusammen ein Stück weit und deshalb gewinnt das Ausland auch für Deutschland mehr Bedeutung und damit auch die Arbeit des BND.
Ja, auf der einen Seite rückt die Welt zusammen, auf der anderen Seite zerfällt sie aber auch wieder auseinander. Also die Lage ist ja so unübersichtlich und fragil und schnell auch geworden, dass man auch kaum noch hinterherkommt, zu verstehen, wie Strukturen eigentlich funktionieren.
Ja, ja, ja.
Und ich habe es gerade schon angesprochen, allein die Nachrichtenlage, ne, das Stichwort Fake News.
Ja.
Es wird immer schwieriger zu verstehen, was ist jetzt ein Fakt, was ist tatsächlich passiert oder was wird nur suggeriert, dass es tatsächlich passiert ist.
Ja, ja, ja. Sie sagen gerade die Nachrichtenlage, das bringt mich zu dem Punkt, woher bekommen Sie eigentlich Ihre Informationen, die Sie sammeln? Ich habe vorhin verstanden, es gibt sozusagen so offene Quellen. Das ist im Prinzip, kann das auch die New York Times sein, in der dann den BND-Mitarbeiter was liest, das mit in ein Briefing reinschreibt oder in eine Analyse verwendet. Vielleicht können Sie da zu den Quellen, aus welchen Quellen bezieht so ein Bundesnachrichtendienst eigentlich international seine Informationen? Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist richtig, selbstverständlich. Also wenn wir, sagen wir mal, diesen nachrichtendienstlichen Mehrwert nicht hätten, dann könnte die Bundesregierung ja auch einfach Zeitung lesen oder eine Stiftung fragen oder andere Experten an Universitäten. Das, was ein Nachrichtendienst ausmacht, sind natürlich seine sogenannten nachrichtendienstlichen Kompetenzen. Und was ist das genau? Das heißt, wir dürfen nachrichtendienstliche Mittel verwenden. Das heißt, wir arbeiten mit menschlichen Quellen zusammen, also Informationsgeber, die meistens gegen Geld Informationen an den Bundesnachrichtendienst
ja
weitergeben. Wir dürfen, alles natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, wir dürfen eine sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung machen. Das heißt, in bestimmten Regionen unter bestimmten Voraussetzungen halt Kommunikation mithören. Dann ist es so, dass wir sogenannte Satellitenbildaufklärung machen. Denn in manche Regionen ist es sehr, sehr schwierig reinzuhören und reinzugucken. Da guckt man dann eben von oben drauf. Und wir haben die Information, die offene Informationsbeschaffung.
Ja, ja. Das heißt, offene Informationsbeschaffung, das, ja, da, wie gesagt, da kann man auch mal Zeitungen lesen oder im Internet surfen. Aber die anderen beiden Punkte, da geht es ja auch sehr viel um Technologie. Ja, irgendwie Telefon- und Internetverkehr abhören, anschauen. Wie funktioniert sowas rein praktisch gesprochen? Weil, ich sag mal so, Sie haben irgendwie eine Person, Zielperson, Personengruppe irgendwo im südlichen Afrika, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, und Sie sagen, Mensch, da müsste man jetzt mal hören, was die am Telefon eigentlich so reden. Wie funktioniert es dann genau, dass man da an den afrikanischen Telefonbetreiber irgendwie drankommt und die Gespräche mithören kann? Wie macht man sowas?
Ja, also da vielleicht auch nochmal vorweggeschoben, Sie haben schon das richtige Beispiel genannt. Also es gibt ganz, ganz strenge Voraussetzungen, unter denen der Bundesnachrichtendienst sich Kommunikation angucken darf. Und Deutsche schon mal gar nicht.
Ja.
So, und wenn wir jetzt das Stichwort strategische Fernmeldeaufklärung haben, da geht es auch nicht immer gleich zwangsläufig um die Gesprächsinhalte,
ja,
sondern es ist schon für den Dienst auch interessant, wie sozusagen die Metadaten aussehen. Das heißt, wer mit wem kommuniziert,
ja,
welches Netz da verbunden ist, wo die einzelnen Beteiligten sind. Und dann ist es so, dass wir je nach Kommunikationsart, das kann ja vom Satellitentelefonat bis hin zu einer E-Mail sein, wir eben bestimmte Filter haben, die da angesetzt werden und dann die Kommunikation ausgeleitet wird, so sagt man im Fachbegriff.
Ja, ja. Das, okay, das verstehe ich, also weitestgehend als Laie. Aber was man braucht ja den technischen Zugang dann dazu. Und das, wie hackt man sich dann sozusagen in so einen Telefonanbieter rein? Oder, weil im Zweifel will man ja auch nicht, dass der afrikanische Telefonanbieter überhaupt weiß, dass man da die
Also das Gespräche Thema, das beobachtet. Thema Hacking ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber bei der strategischen Fernmeldeaufklärung ist das nicht notwendig.
Ja.
Also da arbeitet man eben mit bestimmten Vorgaben, um erstmal genau zu gucken, welchen Bereich man sich überhaupt anguckt. Also ja, bestimmte Filtermechanismen sagen ja wir dazu. Oder auch, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber es ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen, sogenannte Selektoren.
Ja.
Das heißt, die werden vorher festgesetzt. Das können bestimmte Begriffe sein. Das kann aber auch eine Telefonnummer sein oder eine ja IP-Adresse. All das, was eben dieses Kommunikationsmerkmal ausmacht. Und ja, die Telekommunikationsanbieter sind dann verpflichtet, die Informationen weiterzugeben. Oder ja, es gibt eben bestimmte Internetknotenpunkte,
ja,
wo der BND dann auch eine Rolle spielt.
Ja.
Ich will das jetzt hier technisch, ich kann es auch gar nicht genau erklären, wie es ja läuft, aber ja, so in etwa muss man sich das vorstellen.
Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, da hat man so einen afrikanischen Telefonanbieter, der jetzt nicht verpflichtet ist, irgendwie dem egal ob jetzt dem Bundesnachrichtendienst oder der CIA oder dem Mossad oder irgendwie Zugang zu gewähren, aber das kriegen sie dann schon hin.
Ja.
Ja, okay, gut, das lasse ich einfach mal so stehen. Okay, aber Sie haben gesagt, Technologie ist nochmal ein Hacking insbesondere ist nochmal ein anderes Thema. Damit setzen Sie sich auch auseinander. Also Sie sind da schon auch up to date, was auch solche Themen angeht.
Ja, absolut. Also das gehört ja mit zu den größten Herausforderungen, auch mit zu dem größten Bedrohungsprofil, dem sich Deutschland gegenüber sieht aktuell. Aber es hat unterschiedliche Seiten, man darf das auch nicht vermengen. Also zum einen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, müssen wir uns anschauen, wer versucht, Deutschland anzugreifen.
Ja.
Oder auch, wer versucht, Informationen in Deutschland zu bekommen. Wenn wir da Hinweise haben, ist natürlich das Ziel, diesen Angriff zu stoppen.
Ja.
Das ist die sogenannte Cyberabwehr. Und dann haben wir aber auch Bereiche oder bestimmte Themenfelder, die wir natürlich auch selber aufklären wollen. Ja. Das heißt, wenn wir Informationen haben über einen Waffenhändler und wir wollen in sein elektronisches System rein, dann hat der BND die Kompetenz und die Befugnis, das zu tun.
Ja, okay.
Das heißt, wir können uns dann auch in diese elektronischen Netzwerke reinhacken.
Ja.
Das heißt, wir haben bei uns Hacker angestellt, die im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes für den deutschen Staat hacken dürfen.
Ja, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen da draußen klingt das nach Eldorado. Aber wir sagen gleich.
Ja, alles nach klaren gesetzlichen Grundlagen. Ja, also das muss man immer ganz deutlich sagen, weil viele glauben, das ist irgendwie so ein Graubereich und man kann da irgendwie was machen und sich da einfach mal ein bisschen ausprobieren und in irgendwelche Geräte rein. Nein, wir haben einen klaren Auftrag und wir haben vor allen Dingen ein Gesetz, wo auch klar drin steht, wo die Grenzen sind.
Okay, das heißt, wenn jetzt ein Kollege von Ihnen die Vermutung hat, weiß ich nicht, Michael aus irgendwo dem südlichen Afrika, der fängt jetzt an, mit alten Kalaschnikows zu handeln, dann können Sie nicht einfach so sich in den Michael-Computer reinhacken, sondern Sie brauchen Sie irgendwie eine Freigabe dafür? Gibt es da irgendwie einen Prozess, da muss da irgendwie so typisch deutschen Formular unterschrieben werden, dafür, dass man dann sich da reinhacken darf in den Computer? Oder wie funktioniert das?
Naja, also wenn es der Michael ist und eben Deutscher, dann ist es sowieso schon mal schwierig, aber reden wir jetzt mal über ein Ziel im Ausland.
Ja.
Mit einem, fällt mir jetzt kein passender Name ein, nennen wir ihn John, ist international. Dann steht klar im Gesetz drin, welche Voraussetzungen gegeben sind, also was wir da machen dürfen.
Ja. Ja?
Also dieses, den Antrag ausfüllen, das bezieht sich eher auf, wenn Kommunikation tatsächlich von Deutschen betroffen ist. Dann muss ein sogenannter G10-Antrag ausgefüllt werden. Da gibt es die G10-Kommission, das ist nochmal ein extra Ausschuss. Das muss nochmal parlamentarisch besonders vorher genehmigt werden, bevor man das macht. Aber bei den Hacking-Beispielen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, da wäre es jetzt auch nicht der Handel mit der einzelnen Kalaschnikow, sondern schon etwas größere Dimensionen.
Ja.
Ja, also wo es vielleicht um biologische, chemische Waffen oder ähnliches geht. Das ist unser Auftrag, da aufzuklären.
Das ist, da braucht man dann nicht nochmal extra.
Nein.
Okay, nein. Das ist so ein bisschen wie bei der Polizei, da ist Gefahr in Verzug, dann irgendwie kann man auch handeln. Okay. Sie hatten jetzt gerade gesagt, wenn die Kommunikation Deutscher betroffen ist, ist das dann so Schnittstellenkommunikation quasi? Deutsche kommunizieren mit dem Ausland und dann sind Sie in Teilen zuständig und in Teilen dann aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz? Oder, weil wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland mit jemandem telefoniere, dann wären Sie ja nicht zuständig.
Ja, das ist richtig, genau. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den IS-Kommandeur, der aus Syrien raus mit einem Deutschen telefoniert.
Ja.
Genau. Und wenn wir da weiter aktiv sein wollen, dann wird das erstmal sowieso mit dem BV abgestimmt, haben Sie vollkommen recht. Aber wenn wir jetzt auf dieser Leitung sind, dann muss ein G10-Antrag gestellt werden.
Okay.
Es muss auch dann sogar ein G10-Antrag gestellt werden, wenn ein deutscher Staatsbürger entführt wird.
Ja.
Denn der BND ist auch bei Entführungen mitverantwortlich, also nicht für die Entführung, aber für die Aufklärung und Lösung und die Rettung der potenziellen Opfer. Also das heißt, wenn wir ein Handy orten wollen von einem deutschen Entführungsopfer, dann muss ein G10-Antrag gestellt werden dafür.
Okay, das deutsche Entführungsopfer wird sich dann wünschen, dass dieser Antrag schnell genehmigt wird wahrscheinlich.
Da gibt es aber auch Mittel und Wege für, dass sowas dann schnell passiert.
Ja, okay. Ja, das ist spannend. Was ich in dem Zusammenhang, was ja auch spannend ist, ist dann die internationale Zusammenarbeit. Sie hatten ja schon angesprochen, dass Sie da auch mit anderen Diensten sozusagen die Informationen teilen. Was ich in dem Zuge ganz interessant finde, ist, internationale Dienste haben ja mal abgesehen davon, dass man einander mehr oder weniger freundlich gesinnt ist aufgrund der Perspektive auf die Welt sozusagen. Es ist ja aber auch so, selbst die, mit denen man vermuten würde, man ist relativ eng, gibt es ja auch unterschiedliche Rechtsgrundlagen, auf denen gearbeitet wird. Wie schafft man das sauber auseinanderzuhalten? Also so ein amerikanischer Geheimdienst darf wahrscheinlich so einen Tick mehr als der deutsche Nachrichtendienst. Man arbeitet aber super eng zusammen. Wird's da manchmal so ein bisschen blurry dann? Dann haben es die Amerikaner gemacht, aber wir haben nur mit drauf geguckt. Oder wie schafft man das operativ klar zu trennen?
Also zunächst mal muss man sagen, dass kein Nachrichtendienst der Welt alleine arbeiten kann.
Ja.
Das ist sozusagen mit die Grundvoraussetzung und eigentlich muss man fast die internationale Zusammenarbeit noch als ein weiteres nachrichtendienstliches Mittel beschreiben. Also dann kann man sich so einen Dienst eigentlich auch ganz sparen. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz deutlich betonen, dass es extrem wichtig ist für jedes Land, auch für große Staaten wie die Amerikaner, mit anderen Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten. Das funktioniert gar nicht anders.
Ja.
Und auch für Deutschland und den BND ist es so, dass wir natürlich bestimmte Partner, Länder haben, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und andere, mit denen man möglicherweise auch nur partiell zusammenarbeitet.
Ja.
Es ist aber in unserem Gesetz auch klar geregelt, weil Sie gefragt haben zur Informationsweitergabe, welche Informationen wir an ausländische Dienste nur weitergeben dürfen.
Ja.
Insgesamt ist es natürlich schon so, ja, das klingt vielleicht etwas salopp, aber Informationen gibt man natürlich auch so ein bisschen wie auf so einem Bazar weiter. Ja. Das heißt, wenn ich von einem Land eine bestimmte Information bekomme, dann muss ich jetzt nicht gleichermaßen zu dem Kontext auch eine Information weitergeben.
Ja. Ja?
Also das kann auch etwas vollkommen anderes sein.
Ja, das heißt, ihr habt uns hier geholfen, helfen wir euch da.
Möglicherweise.
Ja.
Ganz genau. Ja. Es ist aber einfach, wir haben schon lange über das Thema Terrorismus gesprochen und kein Land der Welt kann es sich erlauben, hier auf Informationen und die Zusammenarbeit zu verzichten.
Ja.
Und natürlich, Sie haben das vollkommen zu Recht gesagt, gibt es auch Zusammenarbeit mit Ländern, die möglicherweise keine lupenreinen Demokratien sind.
Ja, ja. Und bei der Zusammenarbeit ist es dann so, dass da natürlich Informationen gewonnen werden, die man vielleicht nach deutschen Standards nicht hätte gewinnen dürfen. Wenn man drauf schaut, der BND kann ja nicht sicherstellen, dass wer auch immer da draußen, ein Mossad, die deutschen Standards angewendet hat bei der Informationsbeschaffung. Gibt es eine Situation, dass man sagt, na, da sind wir uns unsicher, die Information hätten wir lieber nicht? Oder ist das ein bisschen naiv?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man ja auch immer nicht so die einzelne Information dann aus so einem Gesamtkontext rausmändeln kann.
Ja.
Also ich weiß, dass das unbefriedigend ist, aber man kann nicht anders antworten, als zu sagen, es kommt drauf an.
Okay.
Ja, also wenn die Sicherheit Deutschlands und hier Menschenleben gefährdet sind, dann wird natürlich der Bundesnachrichtendienst die Information in jedem Fall entgegennehmen.
Ja.
Ja. Aber es ist eben bei einer Information nicht so wie bei einem bestimmten Bauteil, wo eine Seriennummer draufsteht, dass man nicht zu 100% sagen kann, hier ist jetzt das Gütesiegel XY.
Ja, ja. Aber Gütesiegel ist auch wiederum ein ganz gutes Stichwort, weil Gütesiegel geht ja nicht nur in Richtung, wie wurde die Information gewonnen und entspricht das unserem Demokratie- und Demokratieverständnis, sondern es geht ja auch darum, wie werthaltig ist so eine Information. Sie haben Fake News vorhin, das gibt es ja nicht,
ja.
Fake News ja nicht nur in der Zeitung und in Washington, sondern Fake News gibt es wahrscheinlich unter Geheimdiensten mittlerweile auch mehr als früher.
Och, die gab es, glaube ich, schon immer. Also das Stichwort, Falschmeldungen und ganz, ganze Geschichten, die da bewusst inszeniert werden und gestreut werden, das gibt es schon so lange, wie es Nachrichtendienste gibt. Das ist überhaupt nichts Neues. Vielleicht sind die Methoden etwas raffinierter geworden und die, sagen wir mal, die vermeintlichen Beweise für bestimmte Informationen professioneller. Aber man muss das nachrichtendienstliche Geschäft schon so verstehen, dass eine Information niemals für sich alleine stehen würde. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Hinweis bekommen, dann ist das immer nur ein Puzzleteil, was bewertet werden muss und mit anderen Informationsquellen abgeglichen wird.
Ja.
Das heißt, wenn etwas möglicherweise von einer menschlichen Quelle kommt, dann wird diese Information abgeglichen mit den Informationen, die wir noch auf anderen Wegen bekommen. Dafür gibt es ja eben diese Behörden und dafür haben wir unsere Analysten,
ja,
die eben so professionell arbeiten, dass sie dann die Relevanz und auch die Wahrscheinlichkeit einer Meldung genau bewerten.
Das heißt, Informationen werden immer noch mal auf ihren Wahrheitsgehalt plausibilisiert.
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Das wiederum macht dann ja die Arbeit beim Bundesnachrichtendienst auch ähnlich zu der Arbeit eines Journalisten.
Ja,
der,
das stimmt, ja.
Okay. Ja, cool. Was Thema Zusammenarbeit vielleicht nochmal. Und Sie sagten auch gerade, im Zweifel nimmt man halt auch Informationen von Geheimdiensten, die jetzt nicht irgendwie aus einer lupenreinen Demokratie heraus gesteuert werden. Ihr Chef, der Herr Kalb, der hostet ja auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz jedes Jahr so ein Treffen von Geheimdienstchefs. Das sind, ich glaube, irgendwie die Kollegen in München meinten, da kommen irgendwie so 40 Geheimdienstchefs zusammen. Da kann man ja fast schon davon ausgehen, bei der großen Anzahl, dass da nicht nur Demokraten am Tisch sitzen, um es mal so zu formulieren. Rein von der Stimmung her, sind die alle, haben alle da am Tisch dann sozusagen einen gewissen Abstand und sagt, okay, wir Politik halten wir heraus, wir reden einfach nur über Sicherheitsdienste und akzeptieren, dass wir alle einen unterschiedlichen Background haben, oder wie funktioniert das?
Also wo diese Zahl 40 jetzt herkommt, weiß ich nicht genau, aber es ist richtig, dass wir im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz natürlich auch andere Dienstchefs treffen. Ich zitiere in dem Zusammenhang immer ganz gern den ehemaligen Kommissionschef der EU, Jean-Claude Juncker, der mal gesagt hat, wenn er nur mit lupenreinen Demokratien sprechen würde, dann wäre am Montagnachmittag seine Arbeitswoche schon zu Ende.
Ja.
Ja, also auch in der Politik läuft es ja so.
Ja.
Und was natürlich für die Politik und die Diplomatie dort gilt, gilt für Dienste umso mehr.
Ja.
Also das heißt ja nicht, dass man in dem Sinne regelmäßig händeschüttelnd kooperiert und zusammenarbeitet, aber man tauscht sich aus, auf jeden Fall.
Ja.
Mit dem einen mehr und mit dem anderen weniger. Und es kann auch sein, dass man mit dem einen Land sich intensivst über das Thema Terrorismus beschäftigt, aber vielleicht auf anderen Feldern gerade ganz andere Probleme hat.
Ja,
das ist möglich. Aber man muss sich immer fragen, was ist denn die Alternative?
Ja.
Also oftmals ist es ja so, dass es eben politisch keine, oder nicht oftmals, aber manchmal passiert es, dass eben diplomatisch, politisch keine Verbindung mehr in ein bestimmtes Land bestehen.
Ja.
So, und wenn da ein Problem auftaucht, eine Krise, dann ist es oftmals gut, wenn man wenigstens noch die nachrichtendienstlichen Kanäle hat.
Ja, ja. Okay, das, ich glaube, das lässt sich durchaus nachvollziehen und ich bin sicher, da gibt es unterschiedliche Bewertungen sozusagen bei jedem einzelnen Hörer, aber dafür sind wir ja hier auch im Podcast unterwegs, einfach um miteinander zu reden und unterschiedliche Perspektiven auch auf die Themen aufzuzeigen. Was vielleicht da an der Stelle nochmal ein bisschen einen Sprung, wenn wir schauen, gerade weil wir auch sagen, in anderen Ländern sind nicht nur lupenreine Demokraten unterwegs. Ich hatte jetzt vorletzte Woche den Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft zu Gast und da ging es darum auch, was Polizisten ja für einen sehr besonderen Status haben in Deutschland, also auch eine gewisse Macht. Und auch Zugang zu Waffen etc. Und mit Abstrichen gilt das natürlich auch für Mitarbeiter beim Bundesnachrichtendienst. Also man hat eine besondere Funktion im Staat, man hat Zugang zu besonderen Technologien, gegebenenfalls auch zu Waffen etc. Worauf ich hinaus will, ist, da muss man ja schon auch darauf achten, dass insbesondere auch in den eigenen Reihen möglichst nur lupenreine Demokraten unterwegs sind, oder?
Also ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, richtig ist, dass auf jeden Fall jeder einzelne Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes eine immens große Verantwortung hat.
Ja.
Ja, also es ist schon so, dass uns eine große, wichtige Aufgabe übertragen wurde und die muss man gewissenhaft erfüllen. Mit Macht würde ich das jetzt überhaupt nicht beschreiben und es ist auch vielleicht nochmal wichtig zu erzählen, dass der Bundesnachrichtendienst eben nicht diese Exekutivbefugnisse hat, die die Polizei hat. Es ist zwar so, dass wir teilweise Mitarbeiter, die bei uns in Krisenländern im Einsatz sind, die auch an der Waffe geschult sind, aber rein zur Eigensicherung. Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Und bitte alle Hörer, wenn Sie mal einen Film sehen, wo ein Tatort aufgeklärt wird und dann irgendjemand sagt, hier ist jetzt der Verfassungsschutz oder der BND, wir müssen jetzt ran, das ist totaler Blödsinn. Also wir würden niemals, also der BND darf keine Hausdurchsuchungen machen und darf keine Menschen festnehmen.
Ja, ja.
Das ist erstmal ganz, ganz wichtig und ein großer Unterschied. So, und dann hatten Sie gefragt, diese Verantwortung, die man hier übernimmt und viele Mitarbeiter haben natürlich auch Zugang zu sehr, sehr sensiblen, geheimen, teilweise Informationen, muss man natürlich sicher gehen, dass hier nicht irgendjemand anfängt zu arbeiten. Das heißt, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Bundesnachrichtendienstes muss sich vor einer sogenannten Sicherheitsüberprüfung unterziehen.
Ja.
Und hier auch mit der höchsten Stufe. Das heißt, man muss bestimmte Daten vorher von sich preisgeben und man wird auch überprüft. Man muss Referenzpersonen angeben, die werden befragt. Man muss seine Auslandsaufenthalte der vergangenen Jahre aufzeigen. Also es ist schon ein Stück weit doch Informationen aus der eigenen Vergangenheit, die man da offenbaren muss. Es ist aber auch nachvollziehbar, denn es hat ja in unserer Geschichte doch durchaus mal den einen oder anderen Fall gegeben, wo eben Doppelagenten eingeschleust wurden.
Ja, vielleicht, also das ist natürlich ein Punkt, ne? Doppelagenten, letztendlich ist ja auch so, dass ja auch in der deutschen Geschichte die Dienste hier und da keine ganz ruhmreiche Rolle gespielt haben, um das mal auch etwas salopp zu formulieren, und deshalb ist es ja wichtig, wer arbeitet für den Dienst. Wenn ich, was ich verstanden habe, ist, okay, sie durchleuchten sozusagen die Leute, die anfangen beim Bundesnachrichtendienst, das ist ganz wichtig. Jetzt sagt man ja immer so schön, man kann Leuten nicht in den Kopf schauen. Gibt es dann auch sowas wie, das auch da kommt so ein bisschen aus dem Polizei-Podcast, da war die eine Forderung, dass politische Bildung einen wichtigen Teil auch in der Ausbildung der Polizei spielt und auch in der langfristigen, also nicht nur bei der einmaligen Ausbildung, sondern auch nachhaltig über den Dienstzeitraum hinweg. Gibt es sowas beim Bundesnachrichtendienst auch, dass Ihre Mitarbeiter einfach in Demokratie geschult werden, muss man sozusagen?
Also man kann sich ja richtig für den Bundesnachrichtendienst ausbilden lassen, im mittleren und gehobenen Dienst. Da ist natürlich die politische Bildung ein absolut großer Bestandteil. Ne?
Ja.
Das ist schon mal ganz klar.
Ja.
Aber wir arbeiten in einem dermaßen internationalen und hochpolitischen Kontext, dass sich praktisch jeder Mitarbeiter ja tagtäglich mit diesen politischen Inhalten zu tun hat.
Ja.
Ich glaube, das, worauf Sie jetzt so ein bisschen hinaus wollen, ist so die Frage der internen Extremismusbekämpfung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß, dass das da beim Bundesamt für Verfassungsschutz aktuell gemacht wird.
Ja.
Aber beim Bundesnachrichtendienst im Hinblick jetzt auf Extremismusweiterbildung in dem Sinne eigentlich nicht.
Ja, ja.
Also Sie haben es gesagt, natürlich kann man den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber wer sich beim Bundesnachrichtendienst bewirbt und wer dann letztendlich hier anfängt, unterschreibt erstmal eine bestimmte Verschwiegenheitserklärung auch und verpflichtet sich dazu, für den deutschen Staat zu arbeiten und Deutschland nicht zu schaden.
Ja.
Und das ist schon eine, ich hatte es vorhin gesagt, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, der sich jeder stellt. Und ich glaube, dass sich die meisten Mitarbeiter das auch wirklich jeden Tag bewusst machen. Wir arbeiten in einem absolut internationalen Umfeld, haben jeden Tag mit politischen Problemstellungen zu tun. Ja, es gibt auch Schulungen, die sind aber nicht verpflichtend, sondern die sind freiwillig.
Ja, ja. Okay, da meine Bitte an der Stelle, vielleicht macht man noch ein paar mehr von den Schulungen, einfach fürs gute Gefühl.
Aber warum? Wo sehen Sie da Defizite?
Ehrlicherweise, ich kann von außen keine Defizite erkennen. Das liegt aber daran, dass ich halt auch nicht reinschauen kann. Und deshalb habe ich dazu gesagt, fürs gute Gefühl einfach die Institutionen, ich glaube, der Bürger fühlt sich einfach gut, wenn er weiß, dass in allen Institutionen, auch jetzt jenseits des Bundesnachrichtendienstes, darauf geachtet wird und man dann nicht in der Presse irgendwann irgendwelche Themen lesen muss, die man nicht lesen wollen würde. Auch das
absolut richtig.
Völlig also, zusätzlich zum BND.
Es gibt ja darüber hinaus auch natürlich immer noch Folgeüberprüfungen.
Ja.
Das ist völlig klar. Aber und jetzt vielleicht mal es gibt ja unterschiedliche Arten des Extremismus, aber zum Kontext Rechtsextremismus ist in den Behörden ja auch unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Ne? Es hat eine parlamentarischen Auftrag gegeben, dass die Dienste darlegen sollten, wie und in welcher Form sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen und welche Rolle dieses Thema auch spielen könnte, um sich selbst zu reflektieren sozusagen. Ja. Ja, also es ist genau das ja abgefragt worden.
Ja.
Und da ist unglaublich viel passiert. Und das finde ich auch eine wichtige Entwicklung für den Bundesnachrichtendienst, dass wir jetzt verstärkt, das hat eben nichts mit Strukturen innerhalb zu tun, aber dass das Thema Rechtsextremismus, internationaler Rechtsextremismus, die Vernetzung dort als Thema erkannt wurde und jetzt bearbeitet wird.
Ja, okay. Das heißt, ich nehm mit, die Thematik ist innerhalb des Bundesnachrichtendienstes durchaus, da ist man sensibilisiert für, da hat man die Augen auf, da achtet man drauf und sorgt im Zweifel halt auch dafür, dass das nicht, dass es sowas nicht gibt.
Ja.
Okay, was ja nochmal ein ganz wichtiger, vielleicht abschließender Punkt ist, das Thema, wer kann eigentlich bei Ihnen arbeiten? Sie haben gesagt, man kann sich bewerben. Ja, das klang aber so, als würde gar nicht, hätten sich gar nicht so viele Leute, die jetzt hier arbeiten, direkt für eine Ausbildung beim BND beworben. Wie funktioniert das? Also woher kommen die Leute, die letztendlich für den Bundesnachrichtendienst arbeiten?
Ja, also das Spektrum ist so breit. Wir haben mehr als 400 unterschiedliche Berufe tatsächlich bei uns im Dienst vertreten. 6.500 Mitarbeiter insgesamt weltweit vertreten. Und also es gibt Quereinsteiger. Man kann sich von allen möglichen Berufsfeldern bewerben. Sie haben ja vielleicht mal einen Blick auf unsere Homepage geworfen. Ja. Ne? Also es gibt halt Stellenausschreibungen zu Positionen innerhalb der Verwaltung, vom Juristen, Politologen, Islamwissenschaftler bis hin zum IT-Spezialisten, aber auch Biologen und so weiter und so weiter.
Ja. Und wenn, ich sag mal so, ein Thema, was ja häufig auch in Behörden der Fall ist, dass man so diese, ich sag mal so, insbesondere IT-Top-Leute, die zu kriegen, ist so ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir vorhin das Beispiel mit dem Hacker gehabt, der wahrscheinlich sich ganz gut austoben darf innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber technologisch wahrscheinlich irgendwie alles zur Verfügung gestellt kriegt, was er braucht. Aber sehen Sie das auch so im Bereich Recruiting, dass Sie sagen, es gibt bestimmte Bereiche, da hätten Sie gern mehr Bewerber, als Sie aktuell bekommen?
Ja, absolut. Also im gesamten IT-Bereich, also da sieht es natürlich bei uns nicht anders aus als in vielen anderen Behörden auch und auch in Wirtschaftsunternehmen.
Ja.
Wir alle konkurrieren um das gleiche Personal. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Kampagne zu starten, um genau die Leute zu bekommen. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen was Kreatives einfallen lassen, machen nämlich da selber so eine Hacking-Challenge.
Okay.
Und wir versuchen schon auch so mal ein bisschen andere Mittel und Wege zu gehen, um halt junge Leute zu bekommen, die man nicht bekommt über eine Anzeige in den herkömmlichen großen Tageszeitungen, sondern da muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ne?
Okay.
Aber ich finde es schon interessant, dass die ITler, die Cyber-Spezialisten, die wir so haben, sagen halt schon, sie können das, was sie bei uns machen, nirgendwo anders legal machen.
Ja.
Und dann auch noch für eine gute Sache, nämlich für die Sicherheit Deutschlands.
Ja.
Bei einem anständigen Gehalt. Natürlich können wir nicht mit den großen IT-Unternehmen mithalten, was da gezahlt wird, aber es ist schon nicht schlecht und die absolute Jobsicherheit natürlich.
Ja, also das jetzt, das ist fast schon der perfekte Werbeabschluss für den Bundesnachrichtendienst, insbesondere dann für jemanden, der hier arbeiten möchte. Ja, sehr spannend. Ich habe durchaus irgendwie das eine oder andere mitgenommen, das eine oder andere gelernt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, noch zwei Sätze, das würden Sie den Hörern auf jeden Fall nochmal mitgeben wollen? Als Kernbotschaft oder sagen Sie, wir haben eine gute Runde gedreht?
Ja, also ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge absolut angesprochen. Für mich ist immer wichtig zu betonen, dass der Bundesnachrichtendienst nicht die deutsche Bevölkerung abhört.
Ja. Ja.
Also der deutsche Bürger interessiert uns gar nicht, wenn ich das mal so salopp da sagen darf. Sondern wir schauen uns das Ausland an und auch da gibt es Vorgaben, was wir uns da angucken. Das haben wir jetzt gerade alles diskutiert die letzte Stunde. Aber dieser Vorwurf eben der massenhaften, anlasslosen Überwachung, ich finde, das klingt so krakenartig. Also wenn man das nochmal mitgeben darf, dass wir eben wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen uns bestimmte Themen, die wichtig sind für die Sicherheit Deutschlands, uns angucken. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, haben wir auch drüber gesprochen, wir sind nicht James Bond, also unsere Agenten, wir sind weltweit vertreten, aber rennen da nicht eben ballernd durch die Gegend, sondern wir haben einen klaren gesetzlichen Auftrag. Und die Behörde, die es früher mal war und dieses Image, was sich vielleicht da mal festgesetzt hat in dem einen oder anderen Kopf, diese Behörde gibt es eben nicht mehr, sondern wir sind ein moderner Dienst mit spannenden Leuten, spannenden Aufgaben, der einen klaren gesetzlichen Auftrag hat und in diesem Rahmen arbeitet und ja auch kontrolliert wird. Ja. Den ganzen Teil, den haben wir jetzt gar nicht besprochen, wie unsere unterschiedlichen Kontrollmechanismen aussehen.
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht gönnen wir uns noch mal 5 Minuten und schauen noch mal auf die Kontrolle. Ich hatte mitgenommen ja auch, dass das Bundeskanzleramt ist sozusagen ihr erster Ansprechpartner, aber sie werden ja auch noch anders kontrolliert. Vielleicht sagen Sie da tatsächlich nochmal 2, 3 Worte
Richtig, dazu. Das ist natürlich für einen Nachrichtendienst auch extrem wichtig in einem demokratischen, rechtsstaatlichen System, dass ein Nachrichtendienst kontrolliert wird. Das Bundeskanzleramt ist unsere Dienst- und Fachaufsicht. Und dann gibt es die parlamentarische Kontrolle. Da ist das allerwichtigste Gremium, das sogenannte parlamentarische Kontrollgremium, das auch für den Inlandsdienst zuständig ist. Aber das sind eben die Fachleute, die sich regelmäßig angucken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, was wir hier im Dienst so machen. Für unseren Haushalt haben wir auch nochmal einen eigenen Ausschuss. Das ist das Vertrauensgremium.
Ja.
Dann gibt es eben für die Geschichten, die mit deutscher Kommunikation zu tun haben, hatten wir schon drüber gesprochen, die G10-Kommission und dann gibt es auch noch das unabhängige Gremium. Je nachdem, wie jetzt die Diskussion weitergeht über unser Gesetz, es findet gerade eine politische Diskussion statt über eine Novellierung des BND-Gesetzes, wird es höchstwahrscheinlich auch noch ein weiteres Gremium geben, einen unabhängigen Kontrollrat. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das noch alles aus.
Ja. Sie hatten das Kanzleramt, habe ich verstanden, dann die Budgetkontrolle, halt wie viel Geld wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Das ist quasi ein bisschen so eine indirekte Kontrolle, dass da immer die Euros sozusagen freigegeben werden. Dann gibt es das parlamentarische Kontrollgremium, das sind halt Bundestagsabgeordnete, sozusagen, denen sie Bericht erstatten müssen.
Ja, genau. Also die können selber fragen zu unterschiedlichen Themen und sagen, hier BND, wir wollen mal wissen, was macht ihr denn eigentlich in dem Bereich?
Ne? Ja.
Sie haben auch das Recht, mit Mitarbeitern jederzeit zu sprechen und sich bestimmte Dinge vorlegen zu lassen.
Ja. Ja, das heißt, da ist dann, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordneter XY und also natürlich aus diesem Ausschuss oder aus der parlamentarischen Kontrollgruppe.
Kommission.
Und der fragt, dann sagt sie, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass...
Gremium heißt es eigentlich.
Ich habe das Gefühl, dass ihr da in Afghanistan so, weiß ich nicht, irgendwie so richtig zum Schutz der Soldaten, ihr tragt nicht ausreichend dazu bei. Ich will jetzt wissen, was ihr da ganz genau macht. Und dann wird der quasi eingeführt in die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan oder muss der so ganz konkret fragen, in Kunduz habt ihr jetzt dieses oder jenes Projekt gemacht, das würde ich gerne verstehen wollen.
Ja, also erfahrungsgemäß meistens sind die Fragen schon etwas konkreter,
ja,
weil die Parlamentarier schon auch in den Themen drinstecken und dann wird schon konkret gefragt zu bestimmten Entwicklungen eigentlich.
Ja, ja, ja. Okay, und das waren also finanzielle Kontrolle, parlamentarische Kontrolle, Kontrolle durch das Bundeskanzleramt als Ansprechpartner und dann gab es noch eine vierte, oder habe ich das jetzt einfach
vergessen? Ja, es gibt das unabhängige Gremium,
genau,
die eben für bestimmte Sonderfälle zuständig sind. Das ist so ein Ausfluss aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, den wir ja hatten vor ein paar Jahren, dass eben gesagt wurde, wenn bestimmte Operationen, die beispielsweise Einrichtungen betreffen, EU-Institutionen oder ähnliches, ja, also wo es nochmal besonders drauf geguckt werden muss, dafür gibt es das unabhängige Gremium, die dann dafür zuständig sind. Aber neben der parlamentarischen Kontrolle muss man vielleicht auch nochmal sagen, gibt es natürlich auch die Kontrolle, die auch für jede andere Behörde eine Rolle spielt. Also neben dem Datenschutz ist ja ganz wichtig, eben auch Gerichte oder sogar auch die Kontrolle, die durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stattfindet.
Ja, ja, ja. Presse. Journalisten, die vierte Gewalt im Staat. Ja, wirklich durchaus wichtiges Thema. Aber wer sitzt denn drin in dieser Kontrollgruppe?
Dieses unabhängige Gremium? Das sind, glaube ich, zwei Bundesanwälte und ein Bundesrichter.
Aha, also, okay. Also Leute, die was verstehen davon, jemanden zu kontrollieren.
Das müsste ich nochmal genau nachgucken, aber ob es jetzt wirklich jeweils zwei sind.
Ja.
Aber ja.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Sie hatten irgendwie das Thema NSA kam kurz nochmal auf. Da ging es ja darum, irgendwie die NSA hat Angela Merkels Telefon abgehört, hat nicht wahnsinnig viel Freude ausgelöst im Bundeskanzleramt, konnte man nachlesen. Letztendlich, ich würde ja sagen, also wenn die Möglichkeit besteht, die Wahrscheinlichkeit ist ja immer sehr hoch, egal ob jetzt ein befreundetes Land oder ein Partnerland einen Geheimdienst auf die Straße schickt oder ein Land, mit dem man nicht so eng ist. Am Ende des Tages nimmt ein Geheimdienst doch Informationen, soweit sie im eigenen rechtlichen Rahmen sind, so viel wie er kriegen kann und von wem er sie kriegen kann, oder? Ist das nicht vielleicht ein bisschen naiv, dass man gedacht hätte, die Amerikaner hören jetzt Frau Merkel nicht ab, wenn sie es können?
Also den einzelnen Fall will ich jetzt nicht bewerten, aber natürlich sollte sich jeder, egal ob Bundeskanzler oder normaler Bürger, sich seiner Daten und seiner Kommunikation vielleicht jederzeit bewusst sein.
Ja.
Denn das ist auch nochmal so ein Feld, was wir nicht angesprochen haben, wie viele Datenspuren ja eigentlich jeder von sich im Netz jeden Tag hinterlässt.
Ja.
Ja, also damit meine ich jetzt eben nicht die Kommunikation am Handy, sondern das, was man im Internet einkauft oder sich auch anguckt. Jeder hinterlässt da Datenspuren. Und ich glaube, das sollte schon jedem klar sein, dass man da auf jeden Fall immer vorsichtig sein sollte, wem man welche Daten gibt.
Ja.
Ja, also das hat jetzt nichts mit dem Telefonieren zu tun. Aber grundsätzlich sollte jeder Bürger auf seine eigenen Daten schon gucken.
Ja, das ist doch, also wenn man im Nachrichtendienstgebäude sitzt und darauf hingewiesen wird, auf seine eigenen Datenschutz zu achten, das ist, eigentlich ist das der perfekte Abschluss für den Podcast.
Ich wollte diesen Aspekt nur noch einmal aufgreifen, weil wir auch darüber sprachen, dass es so eine große Sorge gibt, immer von den Bürgern, dass der Staat Informationen abgreift. Natürlich, die Sorge kann man verstehen, aber es gibt eben auch, sagen wir mal, in dem ganzen wirtschaftlichen Sektor einen Riesenbereich, wo oftmals sehr, sehr leichtfertig eben Daten hinterlassen werden. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Ne?
Das ist tatsächlich, also Datenschutz an sich und Datenschutz in der Wirtschaft und insbesondere der Medien- und Internetökonomie, daraus kann man fast nochmal einen eigenen Podcast machen, ist aber ein wichtiger Punkt und ich nehme das einfach mal so als Anstoß für die Hörer. Schaut, dass ihr nicht überall eure Daten in den sozialen Netzwerken komplett breit streut. beziehungsweise wenn ihr es tut, dann tut es einfach bewusst.
Genau.
Alles klar. Frau Kalbitz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich denke, die Hörer werden eine Menge Spaß haben mit unserem Podcast.
Sehr gerne.
Ja, das war er, der Bundesnachrichtendienst in Person von Isabel Kalbitzer. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge mitnehmen können und ich hoffe, dass ihr auch natürlich bei der nächsten Folge des Macht-Was-Podcasts wieder mit dabei seid. Bis dahin findet ihr uns auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Wir sind bei Instagram, wir sind bei LinkedIn, natürlich sind wir auch bei Facebook. Schreibt uns dort gern, wen ihr mal bei uns hören wollen würdet und welche Fragen ihr an diese Personen habt. Wir versuchen das dann umzusetzen. Ansonsten, ja, hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,